Wir wollen kurz zusammen beten. Es ist nicht so, dass wir einfach locker zu dir kommen, und es ist auch nicht von uns, sondern du bist es, der uns zieht. Denn du bist der Gott, der uns nie loslässt. Du bist der Gott, der uns nie im Stich lässt. Du bist der Gott, der alles sieht und von allem weiß. Vor dir kann sich keiner verstecken, und für dich gibt es keine Geheimnisse. Du kennst die kleinsten Winkel unserer Herzen, Herr, und wir freuen uns darüber, dass du uns dennoch liebst. Deine Liebe ist größer. Größer als unser Vermögen ist, zu begreifen, verstehen oder glauben. Deine Liebe lässt uns niemals los. Und wenn wir in die Dunkelheit fliehen würden, so würdest du uns dennoch sehen und bei uns sein. Du bist bei uns in den Berggipfeln unseres Lebens, und du bist mit uns und bei uns auf besondere Weise in den dunklen Tälern. Und die Jünger sagen, es reicht, es ist genug, zu wissen, dass du bei uns bist. Zu erleben, dass du bei uns bist, ist viel mehr. Und wir bitten dich, dass du das tust heute Morgen, dass du dein Wort lebendig machst in unserer Mitte, und dass du scheidest zwischen Seele und Geist, zwischen menschliches, fleischliches Denken und die Freiheit und Freude und Kraft im Leben eines lebendigen, Gläubigen, ein Kind Gottes. Jesus, segne du deine Kinder nicht nur hier heute Morgen, aber auch im Spital. Jesus, überall hier in Hannover, in Deutschland, bis ans alle Ende der Welt, erreiche du dein Volk heute durch dein Wort und in die Kraft des Heiligen Geistes. Segne du uns dein Wort und breche du das Brot heute Morgen. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen. Mann, das ist es an mir oder ist es das Mikrofon? Weiß ich nicht. Aber ist egal, mich stört es nicht, wenn es euch nicht stört. Ich höre alles zweimal, vielleicht ist es besser für mich, da es bei mir sowieso länger dauert. Und ich bin auch Zuhörer heute Morgen. Vor etwa 3 Wochen bat mich Jörg, ob ich heute Morgen predigen würde. Er bat mich, da hat sich einiges verändert seit letzten September. Ich habe gelernt zu sitzen und zu warten. Ich habe gelernt, anzusprechen, angesprochen zu werden und nicht mehr derjenige, der bittet und die Dinge tut, sondern es ist ganz anders. Und jetzt, wo ich alt werde, ist es schon gewöhnungsbedürftig, aber ist es gut. Ich freue mich in meine neue Rolle. Ich freue mich an meinen Pastor. Wenn wir Dinge aus Gottes Hand annehmen können, dann sind wir immer glücklich. Und wenn wir die Dinge verändern wollen, die Gott tut, dann sind wir frustriert, oder? Wer kann denn gegen so ein mächtiger Gott, wer kann denn seine gerade Wege krumm biegen? Doch keiner von uns. Sonst lass uns doch auf seinen geraden Weg gehen. Dein Wille geschehe. Und das macht mich glücklich, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht, auch wenn es heute anders ist als vor knapp ein Jahr. Eine gewaltige Veränderung. So bat mich Jörg, ob ich an diesem Sonntag predigen würde. Und dann fing ich an zu rechnen. Da ich weiß, wir sind ja eine disziplinierte Gemeinde. Wir sind in dem Psalm und das geht Psalm für Psalm. So war eigentlich damals, als er mich fragte, naja, ihr wisst es selber nicht, Deutschverderber. Psalm 5, und dachte, gut, Jörg, Psalm 5, und Jörg hatte mir gesagt, Sigi predigt dann den ersten Sonntag, wo ich nicht da bin, sage ich, Sigi, Psalm 7, und Peter, du kriegst Psalm 8. Und ich denke, Psalm 8 kenne ich. Ich denke, die Herrlichkeit Gottes, Mann, da freue ich mich. Aber wie alle wissen, die letzte Woche nicht da waren, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Dein Wille geschehe. So saß ich da. Mit Psalm 7. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte Kusch des Benjamiters. Ich habe gedacht, nein, danke. Das Gebet eines Verschuldigenden, eines Verfolgten, das will ich nicht. Ich möchte viel lieber über deine Herrlichkeit sprechen. Und ich habe lange mit Gott gerungen, muss ich euch ehrlich sagen. Ich denke, Sigi, du hast mich in der Pfanne gehauen. Dann habe ich mit Jörg telefoniert und Jörg sagt mir, Peter, mach, was du willst. Und da war die Spannung weg. Da habe ich angefangen, diesen Psalm zu lesen und denke, na ja, diese Achterbahnen Davids Leben, vielleicht geht's doch. Vielleicht spricht das Wort zu mir und ich habe es sehr schwer, hier unten zu stehen, wenn das Wort nicht vorher zu mir gesprochen hat. Das Gericht Gottes fängt dann im Hause Gottes. Und das gilt auch für den Prediger. Die Ältesten, die Pastoren, die Verkündiger sind zuerst dran. Und ein Pastor, der sich nicht treffen lässt vom Wort Gottes, und ich sehe das an Jörg und das liebe ich. Dieser sachliche Lehrer, ich sehe seine Augen, wie sie rot werden, wie sein Herz angerührt ist. Das macht es anders. Wir reden nicht vom Hörensagen Hiob, sondern wir haben es gesehen, erlebt, es hat uns getroffen. Wir wissen und erfahren, dass das Wort Gottes lebendig ist, wie ein zweischneidiges Schwert. Und als ich Ja sagte, war ich innerlich erlöst. Kennt ihr das? Wir wollen nicht Ja sagen und es läuft nichts, oder? Es klemmt. Es fließt nichts. Wir verstehen nichts, weil es Bockigkeit einfach ist. Widerspenstigkeit. Und als ich ja sagte, sah ich Licht im Text. Ich habe gedacht, ja, Davids Achterbahn. Und das ist ein Auf und Ab in diesem Psalm. Lass uns doch mal den Psalm lesen. 7. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang, wegen er der Worte Kusch des Benjamiters. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich. Hier spricht David, der Goliath mit einem Stein geschlagen hat. Ein Mann, der wahrscheinlich zweimal so groß war wie er. Dieser kleine Hirtenjunge, bewaffnet wie ein Panzer. David, hast du das vergessen? Hast du das vergessen, wozu du in der Lage bist, wenn du Gott vertraust? Ja, er hat es vergessen. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil er kein Retter da ist. Wahnsinn! Was redest du da für Müll? Herr, mein Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich den, der mit mir im Frieden war, mit Böses oder Bösen vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt? Da setzt der Verstand aus. So verfolge den Feind meine Seele und ergreif sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Welchen Vertrauen hat David da Gott gegenüber? Wenn ich Böses, wenn das meine Gesinnung ist, so solle ich verrecken. Und das ist seine Stärke. David ist aufrichtig. Und das sollten wir alle sein. Denn den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Immer. Ohne Ausnahmen. Den Aufrichtigen lässt Gott nie los. Wisst ihr, das ist der Grund, warum Gott David liebte über alle anderen, weil er aufrichtig, durchsichtig war. So verfolge der Feind meine Seele. Er kann das sagen, wenn ich unaufrichtig bin, so verfluche mich. Steh auf, o Herr, in deinen Zorn. Komm in die Pötte. Was sitzt du dann so herum und lässt es zu, dass ich so verfolgt werde über Jahre von Saul? Und wir müssen die Geschichte hinter diesen Versen verstehen. Und wir werden zurückkehren zu 1. Samuel, Kapitel 9 bis 18 und einige Stellen betrachten, die das darstellen, was David gelitten hat. Wie sehr er gelitten hat. Ich kann sagen, ich kann David verstehen. In sein Denken, in sein Schwanken. Steh auf, o Herr, in deinen Zorn, erhebe dich gegen den Unmut meiner Feinde, wache auf um meinetwillen. Du liebst mich, doch du bist eifersüchtig, du willst meine Liebe ganz. Und das hast du auch. Du lässt mich nie im Stich. Wache auf! Gott sitzt nicht nur, sondern inzwischen ist David so weit, dass er meint, dass Gott schläft. Die Situation hat sich aufgeschaukelt innerlich. Er war schon in einem Tal, jetzt hat er nur noch ein Loch gegraben. Und ist noch tiefer drin in diese Depression und Unsicherheit. Schläfst du, Gott? Wisst ihr, Gott hat uns so sehr lieb, dass er es lieber hätte, dass wir aufrichtig mit ihm reden und nicht heucheln. Du hast mich enttäuscht. Du hast mich vergessen. Bitte sag es Gott. Sei aufrichtig, durchsichtig, wie David es war. Lass uns doch nicht heucheln. Diese Welt braucht keine Heuchelei. Diese Welt braucht keine Religion. Diese Welt braucht Leben. Ein aufrichtiges Leben. Ein Leben, das zeugt von der Zuverlässigkeit Gottes und die Unzulänglichkeit und dem Elend eines Menschen. Das ist unser Zeugnis. Wenn wir noch so oft versagen, so ist Gott dennoch treu. Das ist die Botschaft. Und ich schau mal, wie fromm ich bin, was ich für gute Taten tue. Kein Wunder, dass Gott mich liebt. Ich bin ja ein Lieber. Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Lauterkeit. Er weiß, er ist nicht ohne Sünde, aber er ist lauter. Er ist lauter Fan. Wir sollten alle als Kaiserslautern kommen hier. Der ist durchsichtig. Er ist nicht wie ein weiß getünchtes Grab. Jesus hat das gehasst und sein Vater hasst es auch. Lasst uns doch aufhören zu heucheln. Lasst uns ehrlich sein. Vers 11, mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen aufrichten hilft. Hier ist er wieder oben. Steigt auf, es geht besser. Hier sieht er wieder Gott. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Ich kenne ihn, so ist er. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zieht und zielt und richtet auf jeden tödlichen Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Wir kehren hier zu dieser Vers zurück. Siehe, da hat einer ein böses in Sinn. Er ist schwanger mit Unheil. Doch er wird Trug gebären. Der Mensch erntet das, was er sät. Ich bin aufrichtig und meine Verfolger da sind feige Hunde. Mein Verfolger ist ein Schleim, ich lasse den Rest aus, ihr kennt das. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Wie oft haben wir das erlebt und immer noch nicht gelernt, oder? Und die Gewalt, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. Ich will dem Herrn danken. Dieses singt David, das dürfen wir nicht vergessen. Er sitzt an der Klampfe und singt. Das sind Lieder. Warum kann er in sein Elend in seiner Depression dennoch singen. Und Gesang ist so wichtig, oder? Wir werden das bei Saul sehen, in seiner Depression. Aber wir dürfen nie vergessen, dass der Sänger auch seine Probleme hatte wie Saul. Aber David in seine Probleme, in seine Schwankung war aufrichtig. Es ist ihm gelungen, herauszukommen. Aber Saul in seine negativen Gedanken, in seinen Neid, Missgunst, Stolz, ist er zugrunde gegangen und hat sich das Leben genommen. Da ist ein gewaltiges Unterschied. David singt. Ich bin durch tiefe Depressionen gegangen in mein Leben, in Dienst in Indien, wo ich alleine war. Die Geschichten habe ich schon oft erzählt. Da gab es einen Bruder, der kam zu mir und sang mit mir. Ich lag auf einem Betonzimmer in einem Schulraum, alleine in meinem Dienst, von allen verlassen, meinte ich. Aber als er sang, mein Bruder, einfache Chorusse, richtete mich Gott wieder auf. David spricht davon. Ich gebiete dich, Seele, bete an. Und wir sollten das tun. Dank. Mittendrin in den Depressionen. Gott will helfen, aber wir müssen die richtige Herzenshaltung haben. Klage gehört dazu, aber Klage ohne Ende ist nichts. So endet David Psalm in der Anbetung. Dieser Psalm erzählt uns also von diesem Auf und Ab. Auf und Ab ist normal, möchte ich hier sagen. Und wer meint, er hätte kein Auf und Ab in seinem Leben, ist ein Lügner. Mag er noch so fromm, große Muskeln haben, Bischof sein oder egal was. Wer das behauptet, lügt. Und wir nehmen einander Hoffnung und Zuversicht, wenn wir tun, als ob wir frommer werden als das, was wir sind. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Habe mich 73 bekehrt, bin fromm erzogen. Habe von klein auf das Wort Gottes gehört. Meine Mutter hat mir Lieder gesungen, Psalmen gesungen, als ich ein Baby war. Heute bin ich 67 und ich schwanke immer noch. Das ist völlig normal. Jesus sagt prophetisch voraus, ihr werdet Angst haben. Also bitteschön. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, wieder zurück zu Saul. Neid hat ihn gepackt. Er hat nicht Neid, sondern Neid hat ihn. Ich habe Angst, und das wurde mir gefragt, als ich im Krankenhaus lag. Hast du Angst? Und die Schwestern haben mich geduzt. Und wir haben eine tolle Gemeinschaft gehabt. Das waren die Bergspitzen. Er hat gesagt, ja, ich habe Angst. Aber die Angst hat mich nicht. Denn Jesus sagt in der Welt, werdet ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Angst hat mich nicht. Wir haben doch alle Angst, oder?
Meine Kinder fahren nach Heroldegg mit ihrem Auto. Und Gabi sagt, warum machst du dir Sorgen? Da gibt es ganz andere Kinder, die gerade einen Führerschein haben. Da gibt es ein junges Mädel. Und ihr Auto ist nicht einmal so neu oder so schick wie deins. Hat nicht so viele Airbags. Und du machst dir Sorgen um deinen Sohn. Kennen wir doch alle, oder Mütter? Väter, wenn wir unsere Kinder loslassen müssen, das ist eine große... In der Welt, hey, das ist nicht Unglaube. Das ist aufrichtig und ehrlich. Und du werdest nie überwinden, bis du es angenommen hast. So ist es. Und das christliche Leben fängt an beim Ist. Bei meinem Zustand, wie ich heute Morgen hier stehe, da fängt es an. Und darauf baut Gott auf. Auf dem, was ist. Und nicht auf dem, was nicht ist. Das sind keine Märchen. Das ist Glaube. Seine Gewissheit. Sein Fels ist ein Fundament, das unerschütterlich ist. Gott selbst. In Jesus Christus Mensch geworden, um zum Fundament. Die OP ist gut gelaufen. Das ist der erste Tag, nachdem ich aus dem Nebel herauskomme. Oh, Halleluja! Du bist gut. Oh, und die Tränen liefen mir an der Backe runter, weil ich Angst hatte, vielleicht kommst du querschnittgelähmt raus. Und der Doktor sagt, ja, 25%. Da habe ich ja Glück gehabt. Danke, Jesus. Oh, aber dann kommen die Schmerzen. Da sagt Schwesterchen, Herr Will, Sie müssen, da waren wir noch nicht bei du, Sie müssen aus dem Bett. Ich gucke hin. Die anderen Männern, boah, wie geht's den anderen? Die anderen sechs, die am selben Tag operiert wurden mit mir, am selben Flur, alle miteinander, an der Reihe. Ja, heute ist am Fließband Operation. Die anderen, boah, die denken es gut. Scheiße. Schmerzen, Wasser, Blut. Wo bist du her? Das sind Heiden. Ich bin dein Sohnemann. Nächsten Tag, alle sechs stehen auf, laufen am Flur hin und her und der Doktor sagt, du darfst dich keinen Millimeter bewegen. Denn das ist nicht nur Wasser, noch nur Blut, sondern es ist Wasser aus deinem Rücken. Und ich sitze da abends im Bett, liege im Bett, fest wie ein Hammer, darf nicht einmal, muss ich mich umkippen, um zu pinkeln da in diese Flasche. Und die Schwester sagt, wenn du AA machen musst, dann wäre es unangenehm, Herr Will. Ich denke, ich will nichts mehr essen. Aber das Wasser war rosa. Blut und Wasser zusammen. Und der Doktor sagt, nicht so gut. Herr Will, das ist nicht so gut. Und ich denke, den da draußen, den ist gut. Was hast du mir angetan? Du magst mich wohl nicht. Dann hatte ich Probleme mit dem Doktor. Vor ein paar Stunden hatte ich gedankt für so einen tollen Professor. Jetzt war der Professor nicht mehr gut genug. Sind das Schwankungen? Das sind gewaltige Schwankungen. Das ist der Unterschied zwischen Segen und Fluch. Und das ist in mein Herz drin. Da will ich wie David ehrlich sein. Da ist der Professor nicht mehr ein Professor, sondern ein Penner. Warum hat mein Hausarzt mir diesen Professor empfohlen? Die Spannung muss irgendwo hin und das kriegen andere ab, oder? Kennst du das? Wenn jemand nicht zufrieden ist, mein lieber Mann. Wie oft passiert das? Ja, 5%. Öfter passiert das nicht mit dem Wasser. Ich lege mich hin abends, denke, Wasser, Wasser, Wasser. Er fragt ständig, Herr Will, haben Sie Kopfschmerzen? Die Schwestern, um die Tür. Ich liege da im Bett wie ein Brett. Herr Will, haben Sie Kopfschmerzen? Herr Will, haben Sie Kopfschmerzen?
Krieg doch keine Gleichnisse.
Ich sage euch, die Tage, das waren wie Jahre. Und ich dramatisiere nicht. Das ist so, wie es ist. Ihr könnt den Professor fragen. Herr Professor, Kopfschmerzen? Kopfschmerzen? Er fragt nur nach Kopfschmerzen. Und dann wird es mir klar. Ja, klar, es ist Gehirnwasser. Der Spiegel fällt und das Gehirn, was ich nicht habe, ist frei. Denke ich, da darfst du dich nicht so viel bewegen. So macht es klatsch, klatsch, oder? Gegen die Wände. Und mir hier lachen. Mir ging die Muffe, sage ich euch. Mir ging die Muffe. Mir ging die Muffe so, ich habe nur an mich selbst gedacht, Herr. Hast du mich hier ins Krankenhaus gebracht, um mich umzubringen? Da rufe ich Gabi an, erkläre, ich muss ja mit irgendjemandem reden. Mir kommt die Stelle, wo zwei oder drei, und diese Zelle sollten alle Ehepaare hier ernst nehmen. Wo zwei oder drei. Drei geht auch. Aber zwei. Eins sind. Wie wichtig ist, dass du eins bist mit deinem Schnuckiputz und dein Schnuckiputz mit dir und dass da nichts, aber auch gar nichts dazwischen steht. Eine reine Beziehung. Wo die Liebe uns nie trennen kann, Gabi und mir. Und da strecke ich mich aus übers Telefon und sage, Gabi, bete mit mir. Und ich erzähle, warum, und sie kann nicht mehr beten. Sie konnte nicht. Denke ich, Schatz, ich bete für uns beide. Und wir beten jetzt in Jesu Namen. Ganz kurz, aufgehängt, fertig. Der Arzt natürlich war nach Hause gefahren. Ich weiß es nicht, guckt den Computer, schlägt Bücher auf. Dann Problem, das er selten hat. Kommt wieder morgens rein. Und da geht es mir aber gut. Für meinen Rücken. Als ich gelegen habe, lief es nach oben. Als ich gesessen habe, lief es da unten. Schwester sagt, Schwester Sabine sagt, Peter, trocken. Halleluja! Sind nur ein paar Stunden. Doktor kommt rein. Guckt euch die Tür. Kippt mich um. Fasst es an. Herr Will, wir haben es geschafft. Er hat es geschafft. Kinder, wer hat es geschafft? Das macht mich stark. Gott und Gott alleine. Nur Gott heilt Wunden. Ist trocken und dann macht das auf, Herr. Aber es sieht noch nicht so ganz gut aus. Dass ja keine Infektion kommt. Dann ging es wieder los bei mir. Ich sage, wieso, Doktor, Infektion? Ja, es kann von außen, es kann von innen, es kann übertragen werden. Da geht ratatatatat. Infektion zerstört die weichen Teile meines Rückgrats. Infektion zerstört das Nervensystem. Und das trägt das ins Hirn, die Infektion. Und das wird schlimmer, wie es jetzt bereits schon ist. Bist noch bekloppter. Ja Gott, das kann doch nicht sein. Doktor, wie oft passiert das? Ich habe ihm gesagt, nee, dass es aus dem Rücken rausläuft, Doktor. Es ist mir noch nie passiert. Oh, ich denke, danke, ich bin ja in guten Händen. Die Wunde ist geheilt. Und ich habe, es ist geschlossen, ohne Infektion. Ich sage, warum liegst du noch hier? Du hättest eigentlich vor 3 Tagen schon entlassen werden. Abends kommt eine Schwester rein, das ist keine Lüge. Sie stellt sich an mein Bett und sagt,
Herr Will, hier ist irgendwas in diesem Zimmer.
Ich habe gedacht, ich weiß. Da ist was. Und ich bin es mit Sicherheit nicht. Ich mache mich nämlich gerade in der Hose.
Da ist eine Ruhe, da ist ein Frieden.
Da ist eine Kraft, da ist Freude, trotz allem, was sie durchmacht. Ich sage, ja, soll ich Ihnen davon erzählen?
Eineinhalb Stunden war sie festgenagelt an eine Stelle und hat mir ihr ganzes Leben ausgekotzt, wie sie verachtet und missbraucht wird von ihrem Mann. Wie sie links gelassen wurde, wie Frauen in dieser Welt nichts los sind, nichts wert sind. Und ich konnte ihr sagen, weißt du, da gibt es einen, der gekommen ist und euch gleich Wert gebracht hat. Und sein Name ist Jesus. Die andere Schwester vormittags, eine ganze Stunde. Sie hat geweint, die Tränen liefen an den Wangen runter, über den Mund hinweg, es ist wahr, am Hals runter, in die Brust hinein. Und Männer, damit ihr das wisst, ich habe nicht gefragt, ob ich sie abtrocknen darf. Sie wischte mit der Hand rein und trocknete ihre Brust. Weißt du, Gott kann Menschen anrühren durch so ein elender Hund, wie ich es bin. Glaubt ihr das? Und wenn er es durch mich und in meinen Schwankungen und Unzulänglichkeiten tun kann, warum nicht mit dir? Sag es mir. Paulus sagt, ich bin der Letzte, der Größte, um der Gemeinde zu ermutigen. Wenn Gott mich liebt, dann liebt er die schon lange. Denn ich bin der Schlimmste. Deswegen kam Christus bis ans Äußerste erniedrigt. Er hat keinen ausgelassen. Es ist Hoffnung für dich in deinen Schwankungen. Es ist völlig normal. Die Psalmen sind alle voller Prophetie und Ermutigung. Es gibt nichts, was dein Herz so anrühren kann im Wort wie Davids Psalm. Warum? Er geht mit dir in den Tiefen und bringt dich zurück mit sich zu den Höhen. Wir wissen, dass das Alte Testament ein unverzichtbares Kommentar ist für den Neuen Testament. Wenn du ein zuverlässiges Kommentar brauchst beim Bibellesen, kauf dir das Alte Testament. Wisst ihr, im Neuen Testament wird das Alte Testament etwa 220 Mal zitiert. Das ganze Alte Testament ist eine Menge Bücher, oder? Die Psalmen werden mehr als 115 Mal zitiert. Mehr als die Hälfte der Zitate im Neuen Testament kommen aus dem Psalm. Lebendig, es knistert. Die Gesetze sind gut, die Ordnungen sind wunderbar. Aber die hat er auch in dem Psalm, oder? 119 spricht er über die Ordnung Gottes. Es ist alles gut und wichtig. Aber die Psalmen sind so wichtig und ich bin so froh, dass wir jetzt da sind. Nach Hiob. Schwere Botschaft und doch wunderbar. Alle Leute im Land hören die Predigten von Jörg. Von überall. Lebendiges Wort. Wir sind verwöhnt hier. Wir haben ein gutes Wort. Möge Gott sein Herz demütig halten, unser Pastor.
Im Neuen Testament zum Bleistift, wie Uschi sagt, schreiben die Jünger und Jesus betete. Fertig. Ist doch gut zu wissen, dass Gott betet, dass Jesus betet, oder? In seiner Not. Dann sei ja gut, dann will ich auch beten. Aber die Psalmen sagen dir Wort für Wort, was er gebetet hat. Die öffnen dir nicht nur Davids Herz, sondern Jesus' Herz am Kreuz. Sei ganzes Psalm und immer wiederholt. Wort für Wort, was Jesus betete. Das ist Wahnsinn, oder? Es gibt Leute, die ein Kapitel in der Bibel lesen jeden Tag oder einige Verse, aber immer einen Psalm dazu. Psalmen sind etwas Besonderes. In diesem Psalm hier sehen wir zwar nicht nur die Schwankungen Davids und die Treue Gottes, die Beständigkeit Gottes, seine Fähigkeit, David zu halten in beiden Armen. Stell dir mal vor, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und so weit, wie du schauen kannst. Alles, was du siehst, hat er geschaffen. Bis ins kleine Atom deines Herzens, deines Leibes, bis hin zu diese Welt über uns, die unerforschlich groß ist, unvorstellbar. Es spricht von ihm in seiner Liebe und Geduld gegenüber uns Menschen, in unserer Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit. Aber er spricht auch über diesen charakterlosen Schweinhund. Er wird hier erwähnt und nur einmal erwähnt und wir wissen nicht genau, wer das ist. Und es ist eigentlich nur unbedingt wichtig, zu wissen genau, wer das ist. Sonst würden wir mit dem Finger zeigen und sagen, der ist so. Wenn Jesus zu den Jüngern sprach, einer von euch, er sagt nicht wer, wer hat mich verraten. Und wenn er sagt, einer von euch, fragt sich jeder, bin ich es, Herr? Also wenn wir nicht wissen, sagen sie alle. Wer Kusch ist, heißt das, Kusch könntest du sein. Willst du so sein wie Kusch? Wir wissen, dass ein Benjamiter ist und wir wissen, dass Saul auch ein Benjamiter war. Selbe Familie. Stammbaum. Sagt man auf Deutsch, irgendwas fällt nicht weit vom Baum? Der Apfel. Geprägt auf derselben Weise. Wir müssen aufpassen, Eltern, wie wir unsere Kinder prägen. Vor kurzem habe ich was erlebt, was mich so getroffen hat. Sag Lea, wie fährt denn Ruben? Boah, sehr gut. Sehr gut. Sicher? Zackig? Ja, gut. Hat er was von seinem Vater gelernt. Ich bin guter Autofahrer, so muss mein Sohn auch ein guter Fahrer. Kennt ihr solche Gedanken? Das ist Einbildung. Sie sagt, aber Daddy, sagt sie zu mir, eins muss ich dir sagen. Da ist eine Überholspur, will LKWs überholen und da macht jemand Druck von hinten. Und das liebe ich. Als Schotte geht das wie Öl runter. Überhaupt kein Problem mit. Weißt du, was ich mache? Ich tippe ganz leicht. Matze, machst du das? Auf die Bremslichter. Dann gehen die in die Eisen. Er sagt, Daddy,
Wo macht das? Wo hat er das wohl her? Und ich stelle mir vor, was passieren kann bei sowas. Massenkarambolage mit 50 Toten. Weißt du, dann finde ich mich auf meine Knie und sage, Herr, erbarme dich. Vergib mir, dass ich meinem Sohn dies beigebracht habe. Vergib du mir. Lösche das aus. Und ich gehe zu Ruben, sieh, Ruben, ich will mit dir beten. Nicht, ja, pass auf, wenn du es machst. Nein, nein. Es bedeutet ja Leben oder Tod für ihn. Da brauche ich das Blut Jesu drüber, damit ich mit ein reines Gewissen ihm widerfahren lassen kann. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein Finger in diese Richtung, drei zurück. Wollen wir uns Saul kurz anschauen? Entschuldige, 1. Samuel, Kapitel 9, dass wir sehen, was das für ein Mann ist, dieser Saul. Dieser Mann, mit dem David Probleme hat. Wenn ihr meint, ihr habt Probleme mit mir gehabt als Pastor, ich sage euch, es ist gut, dass ihr Saul nicht gehabt habt. Der war der Hirte Israels. Er konnte nicht einmal die Esel seines Vaters finden. So ein fähiger König war das, der Saul. Saul war gegenüber David ein Mann des Fleisches, ein Mann von Welt, ein Mann, das äußerlich imponierte, aber innerlich waren die Würmer drin. Und wir lesen in Kapitel 8, wie das Volk Israel unbedingt einen König haben will und liest das mal ganz genau, wie die Heiden. Und es gibt Menschen, die Gemeinden haben wollen, wie die Heiden. Dieselben Maßstäbe, dieselben Prinzipien, die Toleranz. Liebe ohne Ende geht. Das, was der Mensch tut, hassen und ihm lieben, ist die Grundlage. Annehmen, einschließen, aber nicht die Sünde tolerieren. Das ist ein Unterschied. Gott gibt ihnen das. Hier habt ihn einer. Und über Saul wird gesagt, Kapitel 9, Vers 2, er ist dieser Mann aus dem Volk Benjamin. Er heißt Kis. Und Vers 2, der hatte einen Sohn namens Saul. Staatlich und schön, sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Hauptes Länge überragte er alles Volk. Hier haben wir ein König, ein Mensch, der überragend ist. Es steht nicht nur großer, schöner Mann mit schönen, langen, dunklen Haaren, nicht nur ein Kopf größer als alle andere, bitteschön. Und alle heißt auf Deutsch ohne Ausnahme. Top. Klasse Familie, klasse Hintergrund, klasse Körper, klasse Gehirn. Nein, er war nicht gut, er war nicht sehr gut. Nicht nur ein Eins in allen Fächern, sondern er war überragend. Suchen wir so einen Pastor? Ist das, was wir suchen? Dann geschieht uns genau dasselbe wie in Israel.
David war so klein, nicht einmal sein Papa hat ihn gesehen.
Der war so unwichtig. Der war ein kleiner Nichts. Gott hat ihn gesucht. Bist du ein kleiner Nichts? Gott sucht dich.
Saul konnte die Esel seines Vaters. Er war nicht einmal schnell genug, um Esel zu kriegen. David hütete die Schafe seines Vaters, nicht einmal seine eigene. Wie Jesus die Schafe seines Vaters hütete, so hütete David die Schafe seines Vaters. Und ich tat es und er tat es und vergaß sich selbst. Er liebte seine Schafe so sehr, dass er Löwen und Bären auseinandergerissen hat. Mit seinen bloßen Händen. Keine Angst. David hat keine Angst gehabt, auch nicht vor Goliath. Und Saul würde genauso wie David einer begegnen, der größer war als er, von wegen überragend. Da war einer in dem Philisterland, der war noch ein Drittel größer als Saul. Und da kam der Tag, wo Saul sich in der Hose gemacht hat. Saß in sein Zelt. Und der kleine Hirtejunge kommt und beschämt ihn. Hey, du kannst es probieren, du gehst drauf, aber Menschen opfern, das ist bei mir normal. Ich opfer meinen Sohn und opfer auch meine Tochter und das tat auch Saul. Geh raus, hier hast du meine Sachen. Alter,
egal.
Könnt ihr das Schwert nicht heben? Ich habe mir das notieren in meine alte Bibel. Jetzt habe ich meine Frau ihre Bibel heute Morgen. Wie viel das eigentlich gewogen hat? Es ging da schon um plus minus 100 Kilo. Wer ist Davids Schild? Doch nicht Saul. Nimm dein Zeug. 5 Steine. 1. Der erste Treffer. Plomb. Mitten hier rein. Hat wohl nicht wehgetan. Goliath hat wahrscheinlich sowieso kein Hirn gehabt. Plumps war er weg. Wisst ihr, und ich bin sicher, dass da etwas losgegangen ist. Dieses Krebsgeschwür fing an, in Saul zu wachsen. Er hat sich beschämt gefühlt von diesen kleinen Hirtenjungen. Wie geht's dir? Ich bin so oft beschämt worden von meinen Kindern. Ich bin oft beschämt worden von den Kindern, die kommen zu mir und prophetisch reden. In der Gemeinde. Aus der Kinderstunde. Und sagt, Vita, ist das nicht so? Und ich denke, ich sag's dir nicht, aber du hast schon recht. Und die Geschichte geht weiter. Und eigentlich ganz am Anfang sagt Saul, wegen seinem Stolz, Saul war ja ein stolzer Mensch und er hat sich's angemaßt, Priester zu spielen. Eine Rolle, die er gar nicht hatte vor Gott. Und er hat Angst. Angst um sich selbst, Angst ums Volk, Angst vor den Philister. Und meint, ja, Samuel kommt nicht, dann mache ich das. Und in dem Moment ist Saul zu weit gegangen. Und wie ihr liest, da steht in Kapitel 13. Gott sagt zu ihm, Saul, das war's. Ich lese 13,13. Samuel sprach aber zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Gott hatte es vorgehabt mit Saul. Gott ist nicht ungerecht. Gott hatte es vor, aber Saul wollte nicht. Stolz und uneinsichtig. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinen Herzen ausgesucht. Gott sah nicht das, was das Volk in Saul gesehen hat, dieser überragende Mensch. Er sah das elende Herz Sauls. Fleischlich. Er sah aber dieser kleine, elende Mensch, David, von allen vergessen. Fünftes Rad am Wagen. Er sah sein Herz auf dich, David. Ein Mann nach meinem Herzen. So geht die Geschichte weiter. Und es fängt ja mit Neid gegenüber David. Aber es geht weiter. Und es kommt die Situation, dass David zu Saul gerufen wird und dass David Psalmen singt. Und dass Saul versucht hat, ihm mit einem Pfeil, oder wie heißt das, ein Lanze an der Wand festzunageln. Er spricht das selber aus, in sein Herz ist das drin. Ich will dich festnageln. Dreimal. Und David kehrt immer zurück. Und sein Schutz ist sein Herrn und die Gitarre. Und Saul in all seine Macht, Kraft und Schönheit, dieser überragende Mann kann David nicht treffen. Kann er nicht treffen. Die Pfeile des Widersachens werden dich nicht treffen. Das ist Bibel. Aber später ist es nicht nur David, sogar sein eigener Sohn. Er bringt einen Fluch über seinen eigenen Sohn, ohne es zu wissen. Dieser überragende, intellektuelle, allwissende Mensch, Saul, gebildet, sein Hirn nutzte nichts. Dann er hat etwas gesehen, was ihm neidisch gemacht hat, wie zwei Soldaten, da die Philister niedergemacht haben. Und er schaut von der Ferne und sagt, verflucht ist derjenige, der mir nicht gehorsam war. Wo sitzt Saul? Nicht in sein Zelt diesmal, unterm Baum. Und sein Sohn Jonathan. Er sagt zu seinem Diener, seine Rechte, komm, lasst uns gehen. Vater sitzt und kümmert sich nicht um die Sicherheit des Volkes. Lasst uns gehen. Tu nicht. Und deswegen waren David und Jonathan so gute Freunde. Die hatten dieselbe Vertrauen. Komm, lasst uns gehen. Männer, komm, lasst uns gehen. Nehmt deine Frau und deine Kinder mit und lasst uns gehen. Saul sieht das und sagt, verflucht ist derjenige, der das getan hat. Ein Vater verflucht sein eigener Sohn und später sagt, das hat er getan. Dann soll er auch sterben. Und als ob dich das nicht reichte, und wir kommen noch dazu, lass uns doch jetzt einen Sprung machen. Wir müssen Sprünge machen, da es sowieso zu viel ist. Später in Samuel 18, 1. Samuel 18, ist die Rede dann von seine Tochter, die Große und die Kleine. Die Große hieß, habe ich vergessen, die Kleine Michal. Schöner Name, ne? Hört man selten. Mütter, Michal. Die Ältere hieß Merab, sehe ich jetzt hier. Saul schafft es nicht, David zu töten. Also holt er ihn ein bisschen näher rein. So ist der Teufel. Das ist satanisch, was hier abgeht. Ich gebe ihm meine Tochter und töte ihn dann. Ich hole ihn näher rein. Du kannst Druck widerstehen. Du erkennst den Teufel in allen Bösen, ekelhaft. Pass auf, der Teufel beschenkt auch. Der Teufel gibt dir einen Finger, um dir alles zu nehmen. Täusch dich nicht. Der Teufel kann Wunder bewirken.
Der Teufel kann trösten auf seine Weise. Pass auf. Bitte um Weisheit und Licht in dein Leben. Und er sagt hier, Kapitel 18, 17, denn Saul dachte, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. Und er sagt dann, nachdem er sagt, hier David, ich gebe dir meine Tochter. Er war bereit, stell dir das mal vor, was dahinter, seine Tochter als Köder zu gebrauchen. Das grenzt an Zuhälterei, oder? Sein Sohn zu töten, so weit ist sein Neid. Gehirn hat ausgeschaltet. Er kann nicht mehr klar denken. Und der Neue Testament sagt, das ist Fleisch. Und wenn du im Fleisch bist, wenn Hass da ist, bist du in der Finsternis und kannst weder Gott sehen noch verstehen. Haben wir das begriffen? Wo Hass, Neid und Missgunst. Das Wort ist hart heute Morgen. Wisst ihr was? Und ich liebe ein hartes Wort. Das Wort ist für mich und für dich. Neid und Missgunst muss ausgelöscht werden, sonst wird es dein Leben zerstören. Saul nahm sich das Leben. Wir lesen hier noch ein paar Verse aus Kapitel 18 und dann kehren wir einmal zum Psalm zurück und dann sind wir durch. Ich habe nur noch 3 Minuten. Das steigert sich und hier sehe ich Gott, wie er etwas tut, was im Psalm 7 steht. Wir lesen einfach ab 5. Und David zog zum Kampf aus, überall wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und er gefiel das ganze Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie hineinkamen, als David von den Schlacht der Philister zurückkehrt, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Ringen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburin, mit Jubel und mit Triangeln. Ich hätte sie gern gesehen. Mann, das tut einem Mann gut, oder? Wahnsinn. Aus allen Dörfern. Und die Frauen sangen etwas, was, oh, das war Sauls Lieblingslied. Saul hat seine Tausende geschlagen, aber hier ist einer wie Goliath. Saul, David seine 10.000. Wisst ihr was? Ich würde 1.000 Euro dafür geben, den Saul zu sehen, während dieses Lied gehört hat. Ich würde verzichten auf die Tänze der Mädel, Michael, um Sauls Gesicht zu sehen. Mann, war der getroffen. Jetzt lass uns doch mal einfach ganz schnell zurück. Lass uns mal ganz schnell zurückgehen, wie eigentlich schon prophezeit. Psalm, komm Kinder, ihr wisst, ich bin pünktlich, ich mache immer um 15:45 und jetzt ist es 15:45, ich mache jetzt Schluss. Wenn ich Psalm finde, dann können wir zurück. Psalm 7. Wenn man nicht umkehrt, Saul, Vers 13, so schärft er sein Schwert. Tiefer rein im Alter. Da ist noch ein dahinter. Gott will es raushaben. Neid, Missgunst, Stolz, abwertendes Denken, auf andere herabschauen. Gott will es raushaben. Diese eitere Stelle soll gereinigt werden. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er den Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in, Brand. Das Brand ist reinigt, tief und gereinigt. sollen unsere Wunden werden. Und hier mit diesem Lied wird, aber er kehrt nicht um. Das geht weiter mit Saul, liest man. Das geht weiter. Seine Schwankungen gingen so bis ins Grab. Und Davids gingen so bis im Himmel. Gesegnet ist der Mensch, der vom Geist getrieben wird. Mein Geist ist Besitz Gottes. Sein Geist lebt in mir. Ich werde in alle meine Schwankungen, Römer Kapitel 1 und 8, Kinder Gottes werden getrieben vom Heiligen Geist. Die anderen aber 1, glaube ich, und 27 in Römer. Aber die anderen werden getrieben von Neid. Steht mittendrin. Wovon wärst du getrieben heute Morgen? Ich sag dir ehrlich, ich musste mich prüfen lassen. Meine Motivation, mein Denken, mein Handeln in der Gemeinde, hat es etwas mit Neid zu tun? Oder ist es Hoffnung und Liebe? Ist es, dass uns alle wohlgeht und dass sein Name verherrlicht wird und nicht Sauls, nicht mein Fleisch? Der fleischliche Mensch will Herrlichkeit für sich, für seine Frau, für seine Familie. Raus damit aus der Gemeinde. Ehre gebührt Gott und Gott alleine. Die Bundeslade dürfen wir nicht antasten. Ihr kennt die Geschichte. Wir betrüben den Heiligen Geist und Gott zieht sich zurück. Davids Herz ist, ich will meinen Herrn und lass uns jetzt damit schließen. 2 Minuten überzogen, nein, 4. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. 18. Am Ende sieht David, du bist gerecht. Weißt du, da sitzt sie, liegen krank. Es ist, Herr, 3 Tage extra in Krankenhaus. Halleluja. 3-mal 2 Frauen festgenagelt über 1 Stunde. Im Herzen angerührt. Tränen vergossen. Sie kennen die Botschaft. Mein Dienst ist abgehackt im Krankenhaus, du kannst mich entlassen. Ich danke dir, dass es 3 Tage länger gedauert hat. Wisst ihr, das sind die Erkenntnisse, die wir haben müssen. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. Freut euch in Trübsal. Ich sehe durch den Fleisch hindurch, meine eigene Befindlichkeit, meine eigene Gesundheit hinweg, den Menschen, die verloren gehen. Und im Namen des Herrn des Höchsten will ich Lob singen. Möge Gott sein Wort segnen an dich und an mich heute Morgen. Sigi will mit uns beten. Und die